Basic lernen, kein Problem. Das antrainierte Basic-Wissen möchte wohl keiner jetzt mehr missen. Was Herr Professor Völz gelehrt, wird heute nochmals kurz erklärt. Auf das Kommando Beep, gleich Ton, beginnt die Wiederhollektion. Stell ich den Rechner an, so sehe ich auf dem Bildschirm ein OK. Nun gebe ich ein, sofern vorhanden, die Variablen und Konstanten. Mit Enter schließe ich ab die Zeilen und List zeigt ohne zu verweilen die Eingaben mir wieder an. Doch dann geht's los, drücke ich auf Run. Den Cursor kann man sausen sehen, nach Break indessen bleibt er stehen. Mit For to Next entstehen Schleifen, die manchmal schwer sind zu begreifen. Durch If, Then, Else kann man erzwingen, die Wahrheit selbst ans Licht zu bringen. Und je nachdem, ob falsch, ob wahr, verzweigt sich das Programm sogar. GoSub zieht ganz unweigerlich stets später ein Return nach sich. Mit Tab erreicht man auf der Stelle ein Musterbeispiel von Tabelle. Und DIM, die Kurzform sagt es schon, vereinbart eine Dimension. Doch wer Programme löschen will, wählt New, dann ist der Rechner still. Der Zufall wird mit Randomize neu generiert, wie jeder weiß. Das End kommt in Programmen vor als Operator, wie auch OR. Durch Print kann man bequem erreichen die Ausgabe von Strings und Zeichen. Nach Input hält der Rechner an, damit man ihn neu füttern kann. Problemlos ist er selbst zu zwingen, mit OnGoTo dahin zu springen, wo er etwas verrichten muss. Falls End dort steht, so macht er Schluss. Fast aus der Mode ist das Let, und selten nur braucht man Forget. Doch Stringfunktionen gibt's in Menge, das Len zum Beispiel für die Länge, für links und rechts schreib Left und Right. Auch ASCII-Nummern stehen bereit. Mit Window teil den Bildschirm ein CLS macht ihn ganz rein. Und merkt dir, der Befehl Restore kommt nur bei Read und Data vor. Beim Umgang mit Standardfunktionen wird klar, dass Kenntnisse sich lohnen. Für Square Root oder Cosinus braucht Wissen man, sonst gibt's Verdruss. Ein RAM noch als Bemerkung jetzt, bevor der Schlusspunkt wird gesetzt. Die Sprache Basic ganz allein bringt ohne Hardware gar nichts ein. Nur richtige Befehle geben dem Rechner erst sein Eigenleben. Programmabläufe, das weiß jeder, steuert intern der Interpreter. Ordnung muss sein. Zu diesem Zweck hat der Computer einen Stack. Doch was er nicht verstehen kann, zeigt er sofort als Error an. Zum Abschluss will ich demonstrieren, man kann jetzt schon was programmieren. Was ich als A-String gebe ein, soll eine Überraschung sein. Denn nach Print A-String ist zu sehen, am Monitor ein Dankeschön.
Am 3. Mai wurde Professor Dr. Horst Völz 60 Jahre. REM möchte im Namen aller Computerfreunde unseres Landes nachträglich gratulieren. Seit über 20 Jahren arbeitet Professor Völz am Zentralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse der Akademie der Wissenschaften. Sein Spezialgebiet? Nein, nicht Basic, sondern magnetische Speicher. Das ZKI bat in Anerkennung hoher wissenschaftlicher Leistungen, eine kleine Laudatio für Professor Völz im Rundfunk zu bringen. Diesen Wunsch erfüllen wir natürlich gern.
Professor Dr. Horst Völz wurde am 3. Mai 1930 geboren. Er ist gelernter Rundfunkmechaniker und studierte Physik an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Seit 1959 leitete er eine Arbeitsgruppe Magnetische Signalspeicher und erhielt im Jahre 1968 den Auftrag, die Gründung des ZKI vorzubereiten. Als erster Direktor des Instituts war Professor Völz über viele Jahre maßgeblich an der Konzipierung und wissenschaftlich-technischen Profilierung dieses Instituts beteiligt. Seit Anfang der 70er Jahre hielt Professor Völz an der Humboldt-Universität zu Berlin die Vorlesung Elektronik für Naturwissenschaftler. Seine Arbeiten, die in weit über 200 wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Publikationen und Büchern dokumentiert sind, betreffen vor allem die Gebiete Kybernetik, Elektronik, Informationsspeicherung und Informationstheorie. Professor Völz' besonderes Interesse aber gilt philosophischen, ethischen und ästhetischen Problemen der Informationstheorie. Zur rechnergestützten Kunstanalyse liegen umfangreiche eigene Ergebnisse vor. Es gelang ihm, neue Aspekte des Einflusses von Informationen auf Sprache, Kunst, Kultur, Massenmedien, Ästhetik und Naturwissenschaften zu finden. Somit konnte Professor Völz die international geführten Diskussionen zu dieser Thematik aktiv beleben. Hervorzuheben ist auch sein Einsatz auf dem Gebiet der Kleinstrechentechnik. Er beeinflusste damit wesentlich die Informatikausbildung in der DDR.
Und das, liebe Hörer, können wohl alle bestätigen, die schon seit längerer Zeit unsere Sendungen hier bei Radio DDR 2 verfolgen. Wissen Sie noch, wie es angefangen hat? Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen die Schulfunksendung am 16. Oktober 1986 gehört, in der es um effektives Programmieren in BASIC ging, natürlich mit Professor Völz. Und obwohl das Thema nicht in der Presse angekündigt war, erhielt die Redaktion mehrere hundert Briefe. Computer und Programmieren war zu dieser Zeit noch ein Stiefkind. Keine Literatur, keine Hard- oder Software, abgesehen von etlichen Geschenken der Westoma. Doch das Interesse war da und die Idee wurde geboren, einen Rundfunk-BASIC-Programmierkurs ins Leben zu rufen. BASIC 1x1 des Programmierens vom Taschenrechner zur Computergrafik hieß es am 7. Januar 1987 zum ersten Mal. Die Postberge damals waren kaum zu bewältigen. Und immer wieder wurde von unseren Hörern die Originalität und leichte Verständlichkeit gelobt, die Professor Völz bei allen 20 Folgen dieses Kurses beibehielt. Die Zahl derer, die durch ihn leichter den Einstieg fanden, wird wohl kaum ermittelt werden können. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 1988 10 Folgen BASIC für Fortgeschrittene, 1989 7 Folgen Einführung in Maschinencode und noch im Herbst vergangenen Jahres BASIC Code. Welch Fülle von Ideen und welch enormes Pensum. Ich überlasse Ihnen das Urteil. Ich habe natürlich mein Urteil, denn ich bin froh, all diese Jahre mit Professor Völz zusammengearbeitet zu haben. Es war oft nicht leicht für uns, Meinungsverschiedenheiten gab es mehr als 2 oder 3. Horst Völz ist streitbar, sprudelt über vor Ideen, manchmal ist ihm das Ziel klarer als der Weg dorthin. Keine der 44 Folgen unserer Programmierkurse hat er vom Manuskript abgelesen. Er toleriert berechtigte Kritik und kann vor Wut platzen, wenn es unsachlich zugeht. Professor Völz ist immer hilfsbereit, obwohl er nie Zeit hat. Auch ich habe viel von ihm gelernt.
Jetzt bin ich völlig durcheinander, wie es weitergeht.
Nun, Herr Professor, fangen Sie doch mit dem Wichtigsten an. Ich wollte immer schon mal wissen, was ein Interpreter ist.
Den Interpreter können Sie sich als Simultandolmetscher. Den Interpreter können Sie sich als Simultandolmetscher. Das ist nicht möglich.
Ruhig.
Den Interpreter können Sie sich als Simultandolmetscher vorstellen. Funktioniert nicht. Simultandolmetscher. Ja. Den Rechner können Sie sich. Den Interpreter können Sie sich als Simultandolmetscher vorstellen.
Na, das ist jetzt völlig klar. Aber welche der vielen Tasten braucht man, damit der Interpreter mit seiner Arbeit beginnt?
Die Taste Ente.
Schade, die Taste habe ich auf meinem Rechner leider nicht. Da es heutzutage aber CAD-CAM-Plätze gibt, werde ich mal zu einer Geflügelfarm gehen. Apropos gehen, da erzählten Sie doch des Öfteren von diesem eigenwilligen Goto-Befehl. Warum ist der eigentlich so eigenwillig?
Die Theoretiker sind der Meinung, dass der Goto-Befehl zu einem schlechten Programmierstuhl führt.
Nun, Herr Professor, das halte ich aber für eine echte Stuhlblüte. Und in der Tat?
Und in der Tat kann hierbei ein sogenannter Goto-Salat entstehen. Er kann in etwa mit einem Spaghetti-Bericht. Die einzelnen Programmstücke sind so miteinander verknüpft, wie wir es bei einem Spaghetti-Bericht sehen.
Die Berichte über Gerichte halte ich doch für Gerüchte. Und überhaupt sind wir doch nicht in der Radioküche. Ich möchte eigentlich mehr vom Programmieren wissen, speziell zu den Programmen, bei denen ich anfangs dachte, mein Radio sei kaputt. Aber der Mensch gewöhnt sich ja bekanntlich an alles. Doch, Professor Völz, bei einem Programm gab es doch einige Schwierigkeiten.
Es wird dreimal in dem Programm, was ich am Ende als Programm ELS abstrahlen lasse, der Zufall benutzt.
Also abstrahlen lassen klingt nicht gerade, naja.
Am Ende werden wir das Programm ELS abstrahlen.
Nein, nein, das Programm hieß doch Zufall, nicht ELS. Ihre Vorliebe für das weibliche Geschlecht gehört nicht in diese Sendung.
Ach, das ist nicht zu glauben. Am Ende werden wir das Programm als Zufall abstrahlen.
Nein, Herr Professor, zufällig wurden hier keine der über 70 BASIC-Programme gesendet.
Eine solche Fassung senden wir Ihnen am Ende unseres. Eine solche Fassung senden wir am Ende unserer heutigen Veranstaltung. Am Ende unseres heutigen Lehrgangs. Ein solches Programm senden wir. Das gibt's nicht.
Doch, doch, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die nicht mal ein 16-Bit-Computer versteht. Das trifft auch auf das schon erwähnte Programm Zufall zu. Übrigens, wie schätzen Sie den Wert dieses Programms zur Analyse des Zufalls ein, Herr Professor?
Nun ist für solche Untersuchungen unser Programm wenig ungeeignet.
Wusste ich's doch, dass nicht alles von Nutzen war, was Sie den Hörern so untergejubelt haben. Nun, wenn Sie schon Selbstkritik üben, machen Sie doch gleich weiter. Wie war das doch gleich mit der Auswertung der Preisfragen?
Wir bitten Sie, die Lösung uns nur auf einer getrennten Postkarte zu übersenden, damit wir die Auswertung einfach durchführen können. Umfangreiche, lange Beschreibungen auszuwerten ist für uns infolge des Umfanges der Post nicht mehr möglich. Oh, das ist schlecht.
Wie war? Da ist doch ein ganzer Stab von Redakteuren und Sekretärinnen zusammen, um die Briefe zu lesen, und ich war selbst dabei, wir haben es mit Freude gemacht, obwohl uns dabei manchmal die Köpfe heiß liefen. Aber da haben Sie ja eigene Erfahrung gemacht, nicht wahr?
Hier riecht das so, als ob was brennt. Ist das möglich?
Ja, natürlich, denn ein Computer im Dauerbetrieb und dazu die Studios, da wird's schon mal heiß. Aber Sie, Professor Völz, zeigten auch in diesen brenzlichen Situationen wahren Heroismus.
Also hier stinkt schon wieder, aber ich mach weiter.
Sehr lobenswert von Ihnen. Aber leider ist unsere Sendezeit fast vorbei, also bitte fassen Sie sich kurz. Wie geht's denn nun weiter?
Ich würde sagen, wir versuchen Schluss von dieser Sendung.
Wunderbar, damit kommen Sie uns sehr entgegen, denn die Zeit drückt schon. Also bitte kurz und knapp und bitte diesmal ohne Versprecher.
Ich möchte mich damit von Ihnen verabschieden und Sie bis zur nächsten Sendung. Nee, so geht's auch nicht. Was habe ich denn nächste Sendung? Ach. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Damit möchte ich mich von Ihnen für heute verabschieden.
Also ich will jetzt einfach wissen, wie Sie zu diesem Computerei gekommen sind. Das ist ja bei Ihnen hier in der Wohnung nicht nur gerade leicht, sich durchzufinden. Drei Computer beherrschen Ihr Wohnzimmer allein. Ich möchte nicht wissen, wie viele in den anderen Zimmern noch stehen. Wie sind Sie denn dazu gekommen überhaupt?
Ja, wie ich dazu gekommen bin, das ist schwer zu sagen. Natürlich das Interesse an der Sache. Als Naturwissenschaftler hat man viele Rechnungen zu machen, ist gezwungen, sich mit der Rechentechnik zu beschäftigen, um effektiv zu sein. So bemüht man sich denn um die Dinge.
Gehen Sie mal noch weiter zurück in die Jugendzeit. Wie sind Sie denn überhaupt zur Physik, Mathematik gekommen?
Ich habe als Kind bereits vor 45 durch Hilfe und Unterstützung von meinem Vater Rundfunkgeräte gebaut.
Also so wie jeder, viele Jungs so in Seifendosen und
so. Ja, so ungefähr. Und damals war das natürlich außergewöhnlicher, das gebe ich zu. Ich erinnere mich, dass ich wahrscheinlich mit 9 Jahren bereits einen Zweikreisempfänger zu laufen hatte. Dann kam das Kriegsende dazwischen, Schulunterbrechung und so weiter. Dann habe ich normales Abitur gehabt und habe dann in Greifswald, wo ich auch Abitur gemacht habe, Physik studiert. Hatte dort, ich muss auch sagen, dank eines nicht besonders starken Leiters des Institutes relative Freiheiten und habe dort auch natürlich eine ganze Menge Technik gemacht. Damals habe ich mich dann mit der Magnetbandtechnik auseinandergesetzt. Wir brauchten das für Anwendung. Ich habe die ersten Magnetbandgeräte bereits um 50 herum gebaut, also doch relativ früh damals war eigentlich dann meine Promotion auch auf dem Gebiet der Magnetbandspeicherung. Ich habe mich damals auseinandergesetzt mit den ersten Fernsehaufzeichnungen, haben wenig getan, vielleicht eine der ganz wenigen Arbeiten zur Theorie der Frequenzmodulation. Das war dann die Dissertation, eine wirklich saubere mathematisch-theoretische Arbeit. Ich hatte zunächst noch, da kommt eine Gleichung mit unendlich vielen Variablen vor, die musste ich lösen. Naja, die Lösung auf so einem Rechenautomaten, der schon elektrisch war, dauerte über eine Woche. Dann erfuhr ich, dass in Jena die Oprema aufgebaut war. Und gut, dann habe ich es in der Oprema rechnen lassen, war erstaunt, was dort alles ging, wo ich eine Woche dran rechnete, kriegte ich innerhalb einer Woche tausende von Lösungen. Mhm. Ja, und so bin ich eigentlich immer bei der Problematik Speicher geblieben, aber auch immer irgendwo mit dem Hinblick Speicher für die Rechentechnik.
Wann haben Sie denn dann Basic gelernt? Ich meine, damals gab es ja noch keinen Rundfunkkurs, den wir jetzt ausstrahlen.
Also ich würde sagen, ich habe Basic doch mehr oder weniger Autodidakt gelernt.
Bringen Sie nun noch andere Sprachen außer Basic?
Nun ja, ich programmiere sehr viel und ich glaube auch einigermaßen effizient, wenn man so internationale Vergleiche macht im Maschinencode. Das macht mir eigentlich zum Teil sogar mehr Freude. Das ist ja das, wo man der Hardware sehr nahe ist. Und im Grunde genommen bin ich doch, glaube ich, mehr Hardware-Mann als Software-Mann. Ich kann einigermaßen Force, ich kann auch einige andere Sprachen. Also es ist nicht, dass ich Basic allein beherrsche.
Englisch und Russisch vielleicht
auch. Ja, das möchte sein, aber ich bin kein Sprachgenie. Ich habe da so meine Probleme, wenn es um Fremdsprachen geht. Da bin ich wahrscheinlich ein typischer Norddeutscher, denen ja die Fremdsprachen generell etwas schwerer fallen als den südländischen Temperamenten.
Wird in Ihrer Familie noch was anderes gesprochen als Basic?
Ja, wir haben ganz andere Sorgen. Ich würde sagen, wir sprechen gar nicht Basic.
Bei Ihnen wird gesungen, wie ich gehört habe. Ja, Ihre Frau Sängerin.
Sie ist von der Ausbildung her Koloratursopran, hat einen Stimmbandschaden, aber sie singt weiter. Ich finde, das ist sicher eine sehr zähe Arbeit gewesen, die sie geleistet hat. Also sie arbeitet, würde ich sagen, mindestens genauso intensiv, wie ich zu arbeiten pflege.
Und wie ist nur die Verständigung? Singend oder Basic?
Ich würde sagen, in erster Linie emotional, wie sich das für ein Haus für eine Ehe gehört.
Seit wann sind Sie Professor? Ich wurde ja nicht umsonst hierher geschickt. Sie erinnern sich an unsere erste Begegnung. Ja? Ja. Sie haben gefragt nach Herrn Dr. Baumann in unserer Redaktion und ich habe Sie gebeten, sich doch hinzusetzen, zu warten. Der würde gleich kommen, denn er sei mit Professor Völz verabredet. Waren Sie mir damals sehr böse, dass ich Sie als Professor nicht erkannt habe?
Wieso soll ich da böse sein? Ich meine, wenig kennen wir uns ja auch. Sie wissen ganz deutlich, wie wenig Wert ich auf den Titel lege. Ja. Ich habe immer so einen Standpunkt, nicht der Titel ist entscheidend, sondern wir sollten wieder mehr lernen, auf die menschlichen Werte zu achten. Mhm. Das halte ich für weitaus wichtiger und notwendiger. Deswegen habe ich eben auch bezüglich der Ehe diesen Ausspruch getan.
Und bei Ihren eigenen Kindern, wie ist das da? Sind da Computerfrecks rausgekommen? Oder?
Ich habe zwei Töchter und das ist bei Mädchen ja doch nicht.
Oh, jetzt kommt wieder die Band Frauen und Technik.
Nein, wissen Sie, ich habe da eine andere Meinung. Ich glaube, das ist nicht Frauen und Technik. Das ist ein Problem des anderen Herangehens. Ich glaube, ein Mann ist mehr verspielt und neugierig als eine Frau. Eine Frau will mehr das praktische Ergebnis sehen. Und eine Frau wendet einen Rechner an, wenn sie genau weiß, was sie mitmacht. Das ist meines Erachtens ein emotional unterschiedliches Herangehen und ich möchte da gar keine Wertung haben. Manchmal bin ich sogar neidisch auf die Frauen, dass ich anders verhalten als im Durchschnitt die Männer. Ausnahmen bestätigen dort natürlich die Regel.
Also was sind die Töchter?
Die eine ist Lehrerin und die andere hat jetzt gerade ihr Chemietechnologiestudium in Merseburg abgeschlossen.
Sie kennen ja sicherlich dieses berühmte Spiel, was in der marxischen Familie immer gespielt wurde, nicht? Welche Lieblingsfarbe, Lieblingsbuch, können wir da ein paar von abfordern?
Lieblingsfarbe ist schwieriger zu sagen. Doch, ich würde sagen, ich mag Pastellfarben, ich liebe Fräsien, ich liebe Wicken.
Damit sind wir schon bei den Lieblingsthemen.
Ja, das ist wie durch die Farbe bedingt. Also satte Farben habe ich lange nicht so gerne wie gerade eine hübsche, leichte Pastellfarbe. Lieblingsbuch. Ja, ein Fühmann mag ich sehr. Ein Schabeck mag ich sehr. Also ich würde es so sagen. Von einem Buch verlange ich, dass es mir emotionales, ganzheitliches Wissen vermittelt. Ich habe da zuweilen Diskussionen mit meiner Frau. Zum Beispiel kann ich gar nicht ausstehen den Gantenbein. So Zum Beispiel kann ich gar nicht ausstehen, das Glasperlenspiel. Das sind mir aus meiner Sicht technokratische Bücher geschrieben. Dann lese ich lieber ein Psychologiebuch, dann lese ich ein Fachbuch. Dann brauche ich nicht ein Gantenbein, dann brauche ich nicht das Glasperlenspiel zu lesen. Also ich verlange dort mehr. Ich verlange dort, das ist wirklich für mich, ja, wie soll ich sagen, so etwas in Richtung des Erhabenen. Ich habe da ziemliche Ansprüche. Da haben wir auch die hübschen Erzählungen, wie sie Erwin Strittmatter, er hat ja recht hübsche Erzählungen. Ich gehe auch bis zur Lyrik mit. Das ist also nicht das Problem. Aber es muss mich ansprechen, muss mich tief berühren. Auch wenn ich Musik höre, es geht bei mir bis zur konsequenten, ganz krassen Gänsehaut. Dann eigentlich bin ich betroffen.
Und welche Musik wäre das?
Nehmen wir mal Symphonik, würde ich als Symphonik die erste von Mahler unbedingt zählen. Die Fantastik von Berlioz. Die sechste von Beethoven. Um mal das Spektrum ungefähr abzustecken. Ja.
Charaktereigenschaften, Sie haben sich ja schon in manchen so ein bisschen charakterisiert. Wie würden Sie sagen, sehen Sie?
Also, wenn Sie so wollen. Ich selbst habe immer das Gefühl, dass ich, und das habe ich auch oft von Kollegen in der Arbeit vorgehalten, bin, dass ich von Grund aus erstmal ausgehe, dass jeder Mensch einen guten Kern hat. Aber ich neige dann auch dazu, das weiß ich sehr genau, sehr schnell, wenn ich mich ärgere oder wenn ich positiv betroffen bin, emotional fast wie eine, betont wie eine Frau zu reagieren. Und da ist mein Chef sehr ärgerlich drüber, das weiß ich, der wirft mir immer dieses emotionale Verhalten vor. Wenn ich mich ärgere, ärgere ich mich gründlich.
Sichtbar.
Sichtbar, deutlich und ich muss mich dann abreagieren.
Und bei dem marxischen Spiel bleiben, welche Charaktereigenschaften gefallen Ihnen nicht?
Die Selbstgefälligen. Menschen, die Wärme, Güte vermissen lassen.
Bit ist ja die kleinste Informationseinheit, ganz grob gesprochen, aber ich glaube zu grob, um einem Fachmann gegenüber damit bestehen zu können.
Versuchte Axel Blumentritt, bei Professor Völz den Dingen auf den Grund zu gehen.
Ja, ich glaube, man kann es als Fachmann auch aufrechterhalten, nur muss man dann genauer zu sagen, was man unter der kleinsten Informationseinheit versteht. Das Bit wurde ja etwa 1948 von Claude Shannon eingeführt in die Nachrichtentechnik. Und wenn man es etwas allgemeiner ausdrückt, kann man eigentlich sagen, es ist die kleinste Einheit bezüglich einer Entscheidung. Eine Entscheidung in dem Sinne, dass man Fragen stellen sollte, die eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Das sieht auf dem ersten Eindruck immer so einfach aus, solche Fragen zu stellen. Ich erinnere mich da an eine hübsche Geschichte, die erzählt wird. Ein Richter hat einen Angeklagten vor sich und der Angeklagte gibt auf jede Frage, die ihn der Richter stellt, sehr langwierige und breite Antworten. Darauf wird der Richter erbost und sagt, Herr Angeklagter, so geht das nicht weiter, geben Sie bitte auf meine Fragen klare Antworten. Das muss auf jede Frage möglich sein. Darauf sagt der Angeklagte, Richter, darf ich eine Gegenfrage an Sie stellen? Sagt der Richter, bitte. Herr Richter, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ich glaube, hierüber nachzudenken und die Antwort dem Richter abzunehmen, ist so schwer, dass wir es nicht weiter auszuführen brauchen. Ich glaube nicht, dass es in jedem Falle bei Entscheidungsfragen immer um Ja und Nein geht. Und das sollte es auch nicht gehen. Ich glaube auch nicht, dass ein Journalist seine Fragen so stellen sollte, denn der möchte ja mehr als Ja und Nein im Grunde genommen hören. Aber hier vielleicht eine Ergänzung, die mir sinnvoll erscheint zu geben. Es geht ja auch zuweilen bei vielen Fragen um biologische Prozesse, um Informationsprozesse bei Menschen. Und hier ist vielleicht die Frage, die aus der Psychologie gekommen ist, recht interessant und die Antwort, die die Psychologie darauf gegeben hat, nämlich wie groß könnte das Gedächtnis des Menschen sein? Und hier gibt es eine Antwort, die Zahl ist früher sehr hoch gewesen, man hat sich mittlerweile auf zwischen einer Million und 100 Millionen Bit geeinigt, man müsste viel dazu sagen, was Bit ist, aber entscheidend bezüglich dieser Fragen der Entscheidung ist, dass alles, was ich mir als Begriff vorstellen kann, sagen wir, der Baum, der dort im Park gestanden hat, und wenn ich den von jemand anders erraten will und den in die Lage zwinge, dass er stets mit Ja und Nein antworten soll, dass ich bei allen Begriffen, und seien sie noch so kompliziert, im Prinzip, wenn ich meine Fragestrategie richtig wähle, mit 20 Fragen auskomme. Das ist eine statistische Untersuchung, in der Regel wird man weniger brauchen, ganz selten mehr. Es hängt von der Fragestrategie.
Könnte man also sagen, das Bit ist auch eine Schule der Logik in diesem Sinne?
Eine Logik der, ja, eine Logik mehr der Einteilung, wie ich meine Fragen stelle, wie ich den Begriffsumfang, den es gibt, in Klassen einteile, in Klassen, die untereinander immer wieder untergliedert sind und so weiter. Denn die 20 Fragen Das muss ich sagen, sie erscheinen sehr wenig, aber die geben sofort eben 1 Million Begriffe. Und 1 Million Begriffe ist viel. Man braucht sich nur mal anzusehen, dass in einem Standardlexikon oder einem sehr guten Lexikon in der Regel nur einige 10.000 Wörter enthalten sind.
Also 1 Million wäre schon etwa die Gesamtheit der Begriffe, die man sich denken kann.
Die man sich etwa denken kann, die einem etwa aus dem Gedächtnis zur Verfügung stehen, mit denen man maximal arbeitet.
Da wir bei Ratschlägen des Informationstheoretikers an die Journalisten sind, was sollte man von informationstheoretischer Seite tun, um die Sendung noch hörbarer zu machen?
Ja, hier gibt es eine Frage, die eigentlich mir sehr am Herzen liegt, die mittelbar ein Beitrag, und mehr kann von der Informationstheorie nicht gegeben werden, ein Beitrag zum Stil ist. Es gibt informationstheoretische Untersuchungen zum Lesbarkeitsindex, und ich glaube, den kann man auch durchaus bezüglich der Hörbarkeit und der Verständlichkeit interpretieren. Aus dem Gegenwartsgedächtnis und aus Erkenntnissen heraus lässt sich ableiten, dass es sinnvoll ist, relativ kurze Sätze zu bilden. Kurze Sätze, relativ kurze Begriffe, weil sie leichter erfassbar sind. Und da gibt es so eine Formel, die lässt sich jetzt hier akustisch schwer demonstrieren. Man brauchte Papier und Zeichen dazu. Das ist ein bestimmtes Produkt zwischen der mittleren Wortlänge in einem Text und der mittleren Satzlänge. Also wie viele Worte im Satz sind, ein gewisses Produkt gegeben sein muss und das nicht überschritten werden darf, damit der Text noch für den Hörer annehmbar ist oder besser verständlich oder leichter interpretierbar ist. Sie wissen ja alle, gewisse Redner neigen dazu, sehr lange Sätze zu bilden und machen sich geradezu ein Vergnügen draus, um dann, was im Deutschen mit der verbalen Klammer ist, noch den Hörer zu prüfen, ob die verbale Klammer noch gefunden wird, ob das Schlusswort hinten noch im Sinne der typisch deutschen Sprache angefügt wird, möglichst noch mehrere Einfügen hintereinander, ob die Hörer noch folgen können. Das ist genau das Entgegengesetzte vom Lesbarkeitsindex, was natürlich immer ästhetische Bedeutung hat. Die ästhetische Bedeutung geht nicht mit so einem Lesbarkeitsindex konform, obwohl auch da Zusammenhänge bestehen.
Also neben diesen quantitativen Hinweisen, die der Informationstheoretiker geben kann, sollte man auf jeden Fall noch die Hinweise für einen guten Redner von Tucholsky dazugeben, dann könnte es
unbedingt, natürlich.